Wir machen weiter mit der Predigtreihe zu Nehemia. Der Text heute, ein kurzes Stück aus Kapitel 8, knüpft an der Geschichte von letzter Woche, wo das Volk versammelt war auf dem Platz vor dem Wassertor und der Lesung des Gesetzes lauschte, die fünf Bücher Mose, wahrscheinlich das fünfte Buch Mose. Vor allem wurde gelesen vom lichten Morgen bis zum Mittag durch den Priester Esra, und das Volk nimmt es erschüttert zur Kenntnis, die Gebote Gottes, die sie missachtet hatten. Und sie erkennen, wie weit sie abgewichen waren, da weinen sie. Und dann dieser schöne Aufruf und dieses Trostwort von Nehemia: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dieser Aufruf: Seid nicht bekümmert, sondern freut euch im Herrn, die Freude an Gott ist eure Stärke, die mündet nun in die Feier des Laubhüttenfestes. Und darum geht es heute. Ich lese Nehemia 8, die Verse 14 bis 18. Und sie fanden geschrieben im Gesetz, dass der Herr durch Mose geboten hatte, die Israeliten sollten am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen und es laut ausrufen und kundtun in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen: Geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus, holte sie und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und Vorhöfen und am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Es war eine sehr große Freude, und es wurde aus dem Gesetz Gottes gelesen, alle Tage, vom ersten Tag an bis zum letzten Tag, also sieben Tage lang, feierten sie, das Fest hielten sie sieben Tage und am achten Tage die Versammlung, wie sich's gebührt. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Gott gönnt uns Gutes. Gott ist reich. Gott ist der Ursprung aller wahren Freude. Und weil das so ist, hatte er dem Volk Israel das Jahr, das gesamte Jahr, so strukturiert, dass immer wieder verschiedene Höhepunkte es darin gab. Schöne Feste, die gefeiert werden sollten. Sei interessant, nicht, dass Gott das so anordnet. Ihr sollt euch freuen, ihr sollt diese Feste feiern. Drei große mehrtägige Hauptfeste im Jahr, wie zum Beispiel das Passafest oder Sukkot, das ist von Hütte, dieses Laubhüttenfest. Wie auch einzelne Festtage. Sie alle erinnerten an Gottes Geschichte mit dem Volk Israel, zum Beispiel Passa an die Herausführung aus Ägypten, aus der Knechtschaft, aus dem Elend und dann seine Leitung durch die Wüste, seine Begleitung und Versorgung auf dem Weg durch die Wüste. Daran sollten sie denken, wenn sie denn eine Woche lang in diesen provisorischen Laubhütten wohnten. Wie Gott sie durch viele Widrigkeiten ins gelobte Land geführt hat, wo sie sicher und satt dann in seinem Segen leben sollten. Und die Anweisungen, wie diese Feste zu feiern sind, zeigen, dass Gottes Volk mit allen Sinnen ganz dabei sein sollte. Das ist wirklich Erlebnispädagogik. Ist heute so ein modernes Stichwort. Denn man muss erlebnispädagogisch arbeiten mit den Kindern, dass sie was tun können, dass sie schmecken, riechen, irgendwie beteiligt sind mit dem ganzen Körper. Und Gott ist der größte Erlebnispädagoge überhaupt. Da gibt es so viel zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken. Da muss auch Mühe aufgewendet werden übrigens, eine Menge Mühe. Zum Beispiel denkt mal beim Passafest. Das beginnt mit dem Ausfegen von Sauerteig. Da muss das ganze Haus ausgeräumt werden, nicht nur die Küche. Überall wird gefegt und geputzt und gesaugt und alle Schränke ausgeräumt und ausgefegt, dass nicht irgendwo ein Krümelchen Sauerteig noch ist. Wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Aber das ist natürlich Erlebnispädagogik. Ne? Die Kinder kriegen das ja mit, alle sind beteiligt, Schränke leer räumen und so weiter. Dann muss alles wieder dann geputzt werden, dann wieder reingeräumt. Ne? So fängt das an. Das ist auch Arbeit. Kann man nicht mal einfach so sagen, ach ja, jetzt ist ja hier Passafest, hoch die Tassen. Nee, das muss vorbereitet werden. Und da steckt Mühe drin. Oder zum Beispiel dann das Passahlamm, wird ein Lamm ausgesondert, ein fehlerloses, und das kommt mit ins Haus. Dieses Lämmchen. Ein paar Tage und dann wird es geschlachtet. Wisst ihr, was das für die Kinder dann auch bedeutet? Ach, das kleine süße Lämmchen ist da doch mit gewesen im Haus, und so hat man sich doch gewöhnt. Und dann muss es geschlachtet werden. Das ist ein Opfer. Schmerzhaft. Ein Sinnbild, wissen wir ja heute, nicht? Ein Sinnbild auf das Opfer Christi. Das ist nicht schön, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Also hier wird eine Menge miterlebt. Und das heißt, wenn wir über diese Festversammlungen nachdenken, dass unser Glaube sich eben nicht nur in Gedanken abspielt, so als eine Idee, dass wir im Kopf herumtragen, sondern dass der ganze Mensch mit Leib und Seele beteiligt ist, weil es sonst ja auch gar keine wirkliche Feier wäre. Was tun denn die Menschen, wenn sie feiern? Essen, Trinken, Musik, Tanz, man gibt dem doch Ausdruck, man schmückt, dass für die Augen was da ist. Es findet alles einen körperlichen Ausdruck, und bei Kindern sehen wir es ja besonders, wie Freude zum Beispiel einen körperlichen Ausdruck findet. Oder auch Traurigkeit. Das kann man ihnen sofort nicht nur im Gesicht ablesen, an Körperhaltung und allem. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Also nun feierte Israel in der Zeit Nehemias, als die Stadtmauern Jerusalems wieder gebaut waren und dann aus dem Gesetz des Mose gelesen war, zum ersten Mal wieder das Laubhüttenfest. Und das ist ein interessanter Satz, der hier drin steht, wirft ein Licht auf die Vergangenheit. Dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas nicht mehr getan. Also sie waren aus der Wüste gekommen ins Land Israel, dort hatten sie es gefeiert. Und was war dann? Nix. Einfach unterlassen. Noch nicht mal in der Zeit Davids, in der Glanzzeit, nicht? In den Chronikbüchern steht, dass bei der Tempelweihe, als Salomo den Tempel weihte, da wurde gefeiert. Das war genau bei diesem Fest, beim Laubhüttenfest. Aber wir lesen da nicht, dass sie Laubhütten gebaut haben. Sie sind zur Festfeier zusammengekommen. Alles war unter dem Fokus der Einweihung des Tempels, nicht? Und dann, in der ganzen folgenden traurigen Königszeit, wurde das nicht gefeiert. Das ist ein wichtiger Gedanke, dass die Vernachlässigung der Feste, wenn man sich nicht mehr erinnert an die Taten Gottes, auch vielleicht an die eigene Vergangenheit, das heißt das ja im Volksganzen, wir erinnern uns, wir waren Knechte, nicht? Und dann die Herausführung. Aber wenn man das auch im persönlichen Leben nicht irgendwie verknüpft mit bestimmten Tagen und Festen, dass man auch mal in sich geht und sein eigenes Leben nochmal durchgeht, was hat man alles erlebt mit Gott, gibt man ihm Dank dafür, was gewesen ist. Was passiert, wenn man das alles nicht mehr tut? Da geht viel verloren, es geht auch der Glaube verloren. Und es ist ja hier beides miteinander verknüpft, die Vernachlässigung, das Wort Gottes zu hören, und es geht einher damit, dass man auch die Feste verliert. Ist ja beides im 8. Kapitel, nicht? Da lassen Sie vorlesen von morgens bis mittags ganz im großen Zusammenhang, dann merken Sie, haben wir ja gar nicht gemacht, wir haben ja das gar nicht gefeiert, jetzt feiern Sie es wieder. Da kann man schon viel ablesen, wo wir Gottes Wort verlieren und nicht mehr beachten, da verlieren wir auch den Inhalt unserer Feste und damit dann auch die Feste selbst. Und das ist ein großer, großer Schaden. Israel hat auch andere Dinge vernachlässigt, zum Beispiel die Sabbatjahre und Erlassjahre, wo Gott gesagt hatte, alle 7 Jahre soll mal so eine Zäsur sein, da soll das Land ruhen, da sollt ihr nicht aussäen. Da sollt ihr von dem leben, was das Land von alleine bringt, damit das Land mal Ruhe hat. Das ist ja von der Agrarwissenschaft her interessant, dieser Gedanke. Aber das hat viele Aspekte, nicht? Und Israel hat das aber nicht gemacht. Sie haben das nicht getan. Und dann, als Gott dann das Volk richtet und sagt, ich bringe euch in Gefangenschaft, 70 Jahre Exilzeit in Babylon, da sagt Gott, dann hat das Land die Ruhe, die ihr über vorher die ganzen Jahrhunderte ihm nicht gegeben habt. Da kann das Land dann ausruhen, wenn es wüst liegt. Aber natürlich steckt mehr dahinter, nicht? Das Volk wird von Gott gerichtet für seinen permanenten Ungehorsam. Aber ich will für heute mal diesen Gedanken nochmal befestigen und einklopfen, dass Gottes Wort, darauf zu hören, sich zu erinnern an seine Taten, an seinen Bund und das im gesamten Zusammenhang, diese ganze segensreiche Lehre zusammengehören mit den Festen, die wir feiern. Jeden Sonntag ist die Wochenstruktur. Regelmäßig die Mahlfeiern, Abendmahlsfeiern. Ich habe heute gesagt, heute ist eigentlich Taufgedenktag. Da gibt es eigentlich wirklich einen Tag, an dem alle Gläubigen daran gedenken sollen, ich bin getauft. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und das Ganze, dass es Ausdruck findet, was unser Glaube bedeutet und ausmacht, das bringt Segen in unser Leben. Aber wir sehen jetzt hier eine interessante Parallele, finde ich, zum Volk Israel, was es nicht mehr tat, zur Gemeinde Jesu und zur Kirche heute. Wir haben diese Vernachlässigung. Letzte Woche habe ich den Fokus gesetzt auf Vernachlässigung, auf das Wort Gottes zu hören im Zusammenhang. Nicht immer nur so Häppchen mal rausnehmen. Heute will ich mal den Schwerpunkt setzen auf die Feste. Zum Beispiel, wenn wir das Kirchenjahr betrachten. Das ist ja in der Papstkirche, in dieser Zeit war das ja nun alles streng verordnet. Da war es unter Zwang, nicht? Der Protestantismus hat eine große Freiheit da gebracht. Aber was ist eigentlich so geschehen? Feiern wir eigentlich noch das Kirchenjahr wirklich? Wir müssen das mal durchgehen. Ich will zunächst mal noch einen Gedanken einschieben. Und zwar ist es so, der Mensch kann nicht ohne eine Struktur leben, zeitlich. Wir sind ja, unser Leben verläuft, ne? Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Aber wir leben nicht einfach nur so dahin, sondern wir brauchen Orientierungsmarken, eine Struktur, wir brauchen eine Tagesstruktur, ist für Kinder schon wichtig. Das ist das Wichtigste, wenn Kinder klein sind, dass sie eine Struktur lernen. Das ist auch eine Katastrophe, dass das heute abgeschliffen wird vielfach. Der Tag beginnt, da gibt es Rituale, so fängt das an, so geht das weiter, so wird das am Ende abgeschlossen. Das ist ganz elementar wichtig. Und wenn Menschen auf die schiefe Bahn geraten und völlig wegdriften, man sieht immer, dass auch ihre Tagesstruktur verloren geht. Die haben keine Struktur im Leben mehr. Das ist Orientierungslosigkeit, Haltlosigkeit. Und das ist irgendwie Ausdruck, dass etwas krank ist. Und das geht weiter mit der Wochenstruktur, Monate, Jahre. Und das hat Gott ganz bewusst so geordnet, schon in der Schöpfung, sagt er, er hat Mond und Sterne gemacht, damit sie das Jahr teilen, damit man Orientierung findet, Zeitabläufe, die wiederkehren. Das Naturjahr ist ja auch wiederkehrend. Ne? Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und Winter kehrt immer wieder. Und im Jahr orientiert man sich auch an diesen Festen. Man geht schon wieder drauf zu und sagt, ach, jetzt ist bald Erntedankfest, dann ist dies, dann kommt die Weihnachtsfestkreis, ne? Osterfestkreis. So orientiert man sich im Zeitverlauf. Und wenn das aber wegfällt, man könnte ja sagen, man lässt das einfach mal. Nee, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe gelesen, dass in China man das versucht hat, war ja hart Kommunismus unter Mao und da waren die alles Christliche und so weggetan und gesagt, wir lösen das auf. Die Feste und auch die Wochenstruktur, 7-Tage-Rhythmus, das haben die ganz schnell wieder gelassen. Es ist nur Chaos entstanden. Es geht nicht. Der Mensch kann nicht leben ohne Struktur. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder gibt Gott und sein Wort, die Lehre des Glaubens und die Struktur. Oder aber wenn wir diese Struktur nicht haben, dann kommt eine andere. Sehen wir zum Beispiel bei Leuten, die jetzt gar keinen Glauben haben und nicht mehr in die Kirche gehen, sagen, das brauche ich alles nicht. Ja, die geben sich ihre eigene Struktur. Da wird das Jahr dann nach den Fußballereignissen oder so den großen Sportereignissen strukturiert. Nicht? Dann geht man darauf hin und darauf hin und bald ist wieder EM und dann ist das und Champions League und so und das ist ihr Lebensrhythmus dann. Kann man natürlich mal fragen, wie sinnvoll das ist. Da ist man ja nur bei sich, ne? In diesem irdischen, jämmerlichen, kläglichen Dasein von Fest zu Fest, von Feier zu Feier geht man dann, aber da steckt ja keinen Sinn und nichts dahinter. Aber in den Kirchen ja schon. Und jetzt erleben wir aber, dass die Feste entweder umgedeutet werden, man feiert also noch Weihnachten, aber da ist ja kein Inhalt mehr drin, oder aber sie werden auch schon ersetzt. Zum Beispiel, man feiert nicht mehr Tod und Auferstehung Christi, das fällt weg. Weihnachten auch, die Geburt Jesus spielt kaum eine Rolle. Und jetzt gibt es andere Höhepunkte auf einmal. So schleichend, ganz über die Jahrhunderte schleichend schon. Zum Beispiel dieses Silvester, das war nie ein Fest. Mit der Ballerei und so weiter. Ne? Und so. Auf einmal ist Silvester da, Jahreswechsel mit Feuerwerken. Dann kommt das Maibaumsetzen, das überhaupt gar keinen christlichen Hintergrund, nicht. aber überall in den Dörfern Maibaum sitzen. Die Sonnenwendtage gewinnen wieder auf einmal Bedeutung. Neuheidentum ist das. Halloween ist in den letzten 10, 20 Jahren so aufgekommen. Ein Gruseltheater da, nicht? Also auf jeden Fall hat der Mensch seine Feste, er will sie auch haben, er will diese Struktur. Und die Frage ist aber, ist das eine vom Glauben geprägte oder nicht? Und jetzt nickt ihr natürlich alle und sagt, ja, das hat er ja recht, ist ja ein schöner Gedanke. Und wir machen das aber ja, wir feiern ja Weihnachten und Ostern. Und da will ich mal in die Gemeinde hier heute einen schweren Flock einschlagen und fragen, ist das wirklich so? Von der Kirchengeschichte her ist das so, zum Beispiel, ich nehme mal den Osterfestkreis. Das fängt an am Gründonnerstag mit einem Gottesdienst zur Einsetzung des Abendmahls. Also wenn da 30 Leute in Dornau aus meinem gesamten Pfarrbezirk zusammenkommen, ist das viel. Alle anderen sagen, ach nein, das mache ich nicht, ich gehe dann am Ostersonntag. Wir reduzieren das auf einen einzigen Tag, einen Gottesdienst, Ostern, das war's. Das heißt, dass Fest, was eigentlich gegeben war und warum auch alle frei haben dann, ne? Karfreitag, Samstag, Sonntag, Ostermontag noch frei, ist kirchengeschichtlich so gedacht, dass man an diesem Festwochenende der Heilsgeschichte Gottes und seiner Taten gedenkt. Das heißt, Gründonnerstag, Jesus feiert Abschied mit seinen Jüngern, setzt das Abendmahl ein und geht in den Garten Gethsemane, um zu beten. Ein harter Kampf, sein Leben hinzugeben. Karfreitag, der ganze Leidensweg, Kreuzigung, Tod, Grablegung. Samstag, ein Tag absoluter Stille, Totenruhe. Nicht? Na, da ist ja auf den Dörfern was los. Und meine Kollegen, ich selber habe schon manchmal den Hang gehabt und das schnell wieder zurückgewiesen zu sagen, ich werde überhaupt nicht einen Ostergottesdienst am Samstag irgendwo anbieten. Da kommen die Leute auf die wahnwitzigsten Ideen. Da wollen die schon Roster braten. Da ist nichts mehr vorhanden, worum es geht, Ostern. Denn es, da zeichnet sich ja was ab, nicht? Dieser Kampf, Gottes Willen zu tun, Gottes Weg zu gehen, der manchmal durch schwere, niedrige Erniedrigungen und Leiden führt, bis in den Tod und dann diese Stille. Die Jünger haben den ganzen Samstag da gesessen und wussten nicht, was sie tun sollen. Jesus gestorben, unfassbar. Da ist alles zusammengestürzt, was sie sich ausgemalt hatten. Kann man das noch aushalten in unserer Feiergesellschaft? Geht gar nicht mehr. Mal Stille sein. Die Fastenzeiten, ich meine, das ist alles kein Zwang, nicht? Aber es ist schon irgendwie eine Selbstaussage, wenn man sich das mal fragt und sagt, kriegen wir das eigentlich mal hin, am Karfreitag einfach nichts zu essen? Das geht schon nicht. Da ist schon irgendwie der Wunsch, dann man will aber satt werden und so, na, da kriegt man es noch hin und sagt, der Freitag gibt es Fischsuppe. Noch keine Festtagsbraten, das ist schon viel. Wisst ihr, wir vollziehen das Kirchenjahr nicht mehr mit allen Sinnen, Leib und Seele nach, sondern wir sagen, wir Frommen sagen, naja, wir haben jetzt das Osterwochenende frei und da ist Familienzeit und Ausflug und dies und das. Ja, dafür ist das nicht eigentlich gegeben. Und ich sage euch was, diese Dinge werden alle wegfallen. Weil Gott schaut vom Himmel und sagt, also ich habe euch die Feste gegeben, damit ihr meine Heilstaten gedenkt. Wenn ihr das alles für Ausflugsprogramme und so weiter verwendet, dann wird das auch mal wegfallen. Und wir sehen das ja schon, der Staat geht schon ran, das immer mehr zusammenzustreichen. Und eigentlich ist es dann auch folgerichtig. So, dann geht das also weiter mit der Auferstehungsfreude am Ostersonntag. Die Frauen kommen zum Grab und am Ostermontag ist traditionell, da war immer Wanderprogramm. Man ist dann zum Beispiel von einer Dorfkirche zur anderen gewandert. Und was hat man da bedacht? Die Emmaus-Jünger. Der Auferstandene begegnet diesen Jüngern, die auf dem Heimweg waren, ne, mischt sich mitten unter sie und diese Texte werden gelesen. Also es hat jeder Feiertag seine eigene Bedeutung. Und das ist ja auch eine schöne Sinnbildlichkeit, dass man dann am letzten Feiertag des Osterfestes laufen geht, wieder in Bewegung geht. Und das geht dann in den Alltag zurück. Und so ist das mit den Weihnachtsfesttagen auch. Und ich möchte da mal sehr dafür plädieren, muss ich aber mir selber müssen das ja auch sagen, wie feiern wir eigentlich noch diese Feste? Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses Schmücken. Ich habe eine Zeit lang auch gedacht, ach, man macht da so viel Aufsehens, da wird das ganze Haus dekoriert und Lichter und dies und dann muss das ja alles wieder verpackt werden. Ja, aber das ist wichtig. Weil wenn wir das nicht machen für die Kinder, das ist ja, Gott hat ja immer den Fokus auf die Kinder und sagt so oft in der Bibel, damit es deine Kinder lernen. Ja, aber was bleibt bei den Kindern am stärksten hängen? Also ich weiß das noch aus meiner Kindheit, diese schöne Aufregung, man geht in den Keller, man holt wieder die Kisten raus mit den Krippenfiguren, das riecht ja auch alles irgendwie besonders, dann wird das alles aufgestellt und das alles hingeschmückt und dann hat man diese Tage mit dem ganzen schönen Lichterglanz und dann wird es wieder weggeräumt. Dann kommt die Passionszeit irgendwann, nicht? Da kommt anderer Schmuck. Seht ihr, und das ist alles wichtig. Wenn wir den Dingen, die wir glauben, nicht äußeren Ausdruck geben, ist das ja nur eine Sache in unserem Kopf. Das hat ja keinen Lebensvollzug mehr. Und deswegen möchte ich das auch deswegen heute nochmal so sehr betonen, weil wir wieder in eine Zeit kommen, wo die Christenheit es verlernt hat, diese ganzen Feste biblisch zu feiern. Und wenn wir Ostern zum Beispiel und Weihnachten nicht mehr mit den ganzen biblischen Texten wirklich füllen, dann wird das auch bei den Frommen ein Stück weit immer hohler. Und wisst ihr, was dann passiert? Gibt es große Strömungen jetzt in der Christenheit, die sagen, wir müssen zurück zu den jüdischen Festen. Da feiern die auf einmal wieder die jüdischen Sachen. Ich meine, das wäre gar nicht nötig. Diese ganze Bewegung, die da ist, die kommt ja daher, dass man merkt, irgendwie stimmt hier was nicht, wir haben hier was verloren. Ja, aber was hat man denn verloren? Würde man am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Sonntag und Ostermontag die Texte aus der Bibel wirklich lesen und betrachten, dann hätte man das. Da wüsste auch jeder Gläubige, wo eigentlich das herkommt, das Osterfest, dass es mit dem Passafest verknüpft ist und so weiter. Und auch am Kirchenjahresende dann, Ewigkeitssonntag, da gehören eigentlich elementare, auch alttestamentliche Lesungen dazu, vom Posaunenblasen zum Beispiel. Da haben wir das nämlich schon, Gottes neue Welt wird beginnen. Gott wird durchs Gericht gehen, diese Welt. Und dann wird Gott, wenn er die Welt richtet, aber dann auch erneuern. Das ist ja alles im Alten Testament da. Nicht? Aber die Texte werden nicht mehr gelesen, weil wir uns die Zeit nicht nehmen. Weil wir sagen, naja, wir feiern Gottesdienst am Ewigkeitssonntag wie alle anderen auch. Und da haben wir dann eine Predigt und so. Aber mal von morgens bis mittags auf das Wort Gottes hören, im Zusammenhang? Keine Zeit, keine Lust. Also da müssen wir uns wirklich selber auch an die Nase fassen. Man ist nämlich schnell dabei und dann guckt man in die Nachbarschaft und sagt, hier, guck mal, da haben sie wieder Halloween jetzt alles aufgebaut, die ganzen Geister und Klamauk und da ärgere ich mich dann drüber. Ja, aber das ist ja nicht unser Thema, sondern Paulus sagt, berichtet mal über das, was in der Gemeinde stattfindet, was bei euch ist, wie sieht es denn da aus, wie feiern wir das, wie geben wir dem Ausdruck, wie nehmen wir die ganze Familie mit rein. Okay, ihr könnt das jetzt alles weiterdenken, ich möchte mit euch singen und zwar ein Pilgerlied. Pilger sind wir Menschen, weil nämlich eigentlich dieses Laubhüttenfest auch diesen Fokus herlegt, dass unser Leben eine Wanderung ist und dass wir in Aussicht gestellt bekommen, Gottes großes Fest. Das war nämlich beim Laubhüttenfest grandios. Da sind schöne Zeremonien gemacht worden, die hinweisen auf Gottes Heil am Ende, wenn er seinen Geist ausgießt. Und im Übrigen möchte ich noch erwähnen, dass Jesus, wenn man zum Beispiel im Johannesevangelium liest, seine Worte, ich bin das Wasser zum Beispiel, wer zu mir herkommt, trinke von mir, das sagt er beim Laubhüttenfest, wenn die ihre Wasserkrüge auf die Stufen des Tempels gegossen haben und sagt damit, ich bin die Erfüllung dessen, wovon dieses Fest spricht. Und dann war das Lichter anzünden in Jerusalem beim Laubhüttenfest, da haben die große Fackeln entzündet mit Unmengen Öl. Die Dochte waren dicke Dochte aus den alten Priesterkleidern, wurden die gemacht. Und dann war dieses ganze Tempelareal war unfassbar erleuchtet. Und die ganze Stadt wurde von diesem Licht vom Tempel her auch mit erleuchtet. Das muss ein toller Glanz gewesen sein. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und also das ist ein Stück dieses Fest, Ausblick auf die Vollendung in Gottes Reich, im tausendjährigen Reich. Und dann auch in Gottes neuer Welt, die uns diese Feste bringen auf unserem Lebensweg, wo wir als Pilger durch dieses irdische Leben gehen zu unserer himmlischen Heimat. Deswegen lasst uns das jetzt singen. Die Melodie ist, glaube ich, bekannt. Ich spiele einmal eine Strophe vor und dann starten wir.